Der Zurich-Podcast. Immer auf dem Lauschenden.
Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Podcasts der Zurich-Gruppe Deutschland. Ja, die Zeiten sind schwierig, es herrscht Krieg in Europa, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen alles andere als rosig und auch der Klimawandel erweist sich als hartnäckig. Doch inmitten des polykritischen Umfelds wächst auch die Sehnsucht nach dem zarten Pflänzchen Zuversicht, die Lust auf Zukunft und bessere Zeiten. Doch was genau ist Zuversicht? Nur ein Placebo oder wirklich wichtig für die Seelengesundheit einer Gesellschaft? Darüber und über mehr plaudere ich heute mit einer ganz besonderen Gesprächspartnerin an einem ganz besonderen Ort. Mit unserem mobilen Zürich-Podcast-Studio stehe ich heute in Berlin und ich freue mich sehr auf eine großartige Philosophin, Schriftstellerin und die Gastgeberin des literarischen Quartetts, Thea Dorn, heute im Zürich-Podcast. Liebe Frau Dorn, ich freue mich außerordentlich, dass wir uns heute hier treffen. Außergewöhnlicher Ort, außergewöhnliche Location hier im Bus. Aber ich glaube, wir beide sind sehr zuversichtlich, dass das hier ein fabelhafter Podcast wird.
Absolut.
Und da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Wenn man sich heute die Medienlandschaft anschaut, dann drängt sich mir zumindest manchmal der Verdacht auf, als würde das Wort Zuversicht, vielleicht zufällig, vielleicht aber auch absichtlich, inflationär verwendet. Bin ich da in meiner Wahrnehmung alleine?
Das Wort taucht in letzter Zeit wieder häufiger auf. Das sehe ich auch so. Und ich habe im vergangenen Jahr einen etwas längeren Essay zu dem Thema geschrieben und der hat auch eine eigenwillige Entstehungsgeschichte, die vielleicht eine Antwort auf Ihre Frage oder auf Ihre Beobachtung ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mich so in der Welt umschaue, gab es schon mal Phasen, in denen einem leichter zumute war. So. Und also ich war gerade mal wieder dabei, einem Freund einen Vortrag zu halten, dass alles den Bach runtergeht und alles furchtbar wird und so viele Risiken und Bedrohungen auf einmal sich gerade zusammenballen. Und dann sagte der was sehr Kluges. Der sagte, du schreibst jetzt bitte nicht darüber, sondern du schreibst genau über das Gegenteil. Du schreibst jetzt bitte über Zuversicht. Dann sagte ich, ich soll über Zuversicht schreiben, aber ich kann dir doch immer nur genau erklären, warum alles ganz schlimm wird.
Ja.
Und dann merkte ich, nein, der hat recht. Gerade ich, die ich jetzt nicht, weil es gibt ja so, sagen wir mal, von Natur aus sonnige Gemüter. So, ich sage, typischen Klischees vom Rheinländer, es hätte noch immer Jotje-Jange und es küt wie es küt und so weiter. Das ist nicht unbedingt mein Naturell. Also ich bin schon eher begabt darin, die Risiken von irgendwas zu sehen. Und gerade, ich bin aber kein, wie soll man sagen, kein verzweifelter Mensch, keiner
Pessimist.
Nee, das eben komischerweise auch nicht.
Ja.
Und deshalb fand ich das für mich eine interessante Selbstdisziplinierung, zu sagen, ich denke jetzt mal 2 Wochen oder wie lange ich insgesamt an dem Artikel gesessen habe, darüber nach, was Zuversicht eigentlich sein könnte.
Was ist es denn?
Ich glaube, um mal so eine Beobachtung, eine Vermutung in den Raum zu stellen, es ist sowas wie eine Haltung zum Leben oder zur Welt. Und damit sind wir mitten im Problem, weil in unserer heutigen Welt, die sehr stark von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und Prognosen, von Technologien oder eben auch von Versicherungssystemen. Wir wollen uns gegen Risiken des Lebens versichern. Also ist sie darauf angewiesen, dass wir eben sehr genaue Prognosen und Einschätzungen von Risiken liefern. Und da kann man jetzt erstmal sagen, Zuversicht ist in unserer modernen Welt sowas geworden, wenn die Daten das hergeben. Also sprich, wenn wir konkrete Prognosen haben, die nicht einen Worst Case für den wahrscheinlichsten halten und noch nicht mal den Bad Case, sondern irgendwie sagen, das wird schon ganz okay gehen.
Ist es das wirklich oder ist es auch manchmal eher so das Pfeifen im Walde, dass man gar nicht so recht weiß, wird es wirklich gut gehen? Aber ich hoffe es mal.
Das ist genau nämlich der Punkt. Ich fürchte, wir sitzen nämlich da in der Falle. Also wenn wir Zuversicht uns nur noch dann leisten oder erlauben, wenn wir sagen, irgendein Experte hat uns eine ganz gute Prognose gegeben, Dann ist es zum Beispiel in Zeiten wie den jetzigen, wo man sagen kann, naja, also man muss sich jetzt nicht, das ist auch ein weiteres Problem unserer Gegenwart, wir haben uns ja irgendwie auch daran gewöhnt, das hat was mit medialer Aufmerksamkeit zu tun, Hauptsache ich habe eine krass schlimme Schlagzeile. So die abwägenden, naja, es ist nicht gut, aber so schlimm vielleicht auch nicht, das ist keine Schlagzeile, sondern Katastrophe, das hat man gerne im
Titel. Empörungsjournalismus
genau,
geht.
Ja. So, also einfach die großen lauten Schlagzeilen. Hat leider was mit menschlicher Aufmerksamkeit zu tun. Und das ist eben auch ein Problem. Also wenn man einerseits so eine gewisse Lust an der maximal schlimmen Schlagzeile hat, andererseits sich so eine Haltung angewöhnt hat, dass man doch nicht grundlos zuversichtlich ist, dann sitzt man wirklich in der Falle. Und deshalb glaube ich ganz, wie Sie es eben gesagt haben, dass wir dringend lernen müssen. Und das jetzt eben, deshalb sagte ich, es ist eine Haltung zur Welt, aber vielleicht eben nicht nur eine angeborene, sondern eine, die man, ich nenne das mal, man muss den Zuversichtsmuskel stärken, man muss den trainieren, zu der man sich vielleicht, also ich versuche es auf jeden Fall, erziehen kann, indem man eben sagt, aber es bringt ja nichts, weil was folgt denn daraus? Also, oder fangen wir nochmal anders. Also wenn ich eine ungünstige Prognose für irgendwas habe, sei es jetzt die Welt im ganz Großen oder selber eine schlechte gesundheitliche, da kann ich mich jetzt unterschiedlich zu verhalten. Also das... Und da kommt jetzt gleich dann auch schon bald die Religion ins Spiel. Also der wahrscheinlich gläubige Mensch, der wird eh sagen, naja, ich liege, mein Schicksal liegt in Gottes Hand. Gott wird schon wissen, was er mit mir macht.
Da spielt die Hoffnung die große Rolle.
Genau, das ist die große christliche Tugend der Hoffnung. Dann gibt es eine Form von einer, wie soll ich sagen, pragmatischen Zuversicht, die erstmal überhaupt die Entscheidung ist, nicht aufzugeben und zu sagen, okay, da kann man aber noch was machen. Ich suche mir jetzt einen besonders guten Arzt oder ich versuche, also was man eben im Rahmen, wo der Mensch was machen kann. Also ich glaube, das sind die beiden, wenn man über das, diesen ganzen Themenkomplex, der ja auch schwierig ist, was es gibt Unterschiede zwischen Hoffnung, zwischen Zuversicht oder zwischen Optimismus oder ist das eine nur ein lateinisches Wort für eben Zuversicht, Optimismus oder sind das drei unterschiedliche Sachen? Die große Frage ist, ist Hoffnung immer was, wo ich sage, ich habe sowas wie... Urvertrauen, Gottvertrauen in die Welt, dass die Dinge schon eben irgendwie gut ausgehen werden, das ist halt schwierig zu kriegen, wenn man nicht eben, deshalb das Wort Gottvertrauen hat schon einen Sinn, wenn man das nicht hat. Oder ist erstmal Zuversicht überhaupt, also weil einer, der radikal keine Zuversicht mehr hat, ich glaube, das endet logisch in der tiefen Depression bis im Selbstmord. Das ist zumindest jemand, der nichts mehr in Angriff nehmen kann. Also Sie hatten, wenn ich das richtig sehe, Ihre Podcast-Reihe mit dem Weltumsegler Boris Herrmann begonnen. Das ist natürlich nüchtern betrachtet ziemlicher Wahnsinn, was dieser Mann macht. Mit zwar einer Hightech-Yacht, aber trotzdem Mutter, Seelen, allein. Ich weiß nicht, wie viele Tage er diesmal gebraucht hat bei der Vendée Globe. Länger, als er wollte auf jeden Fall.
Bisschen mehr.
Bisschen länger, genau. Also da diese Nussschale, ich meine, das ist das Inbegriffbild von menschlicher Ohnmacht. Also trotz dieser ganzen Hightech-Systeme, die die an Bord haben, da ist diese Nussschale und da sind diese aberwitzigen Naturgewalten, denen die sich ausliefern. Und wenn der nicht eine massive Form, also der bereitet sich minutiös vor, der ist jetzt nicht der Typus, der sagt, och, ich bin in Gottes Hand und gehe mal mit meinem Ruderbötchen raus zu einer Weltumruderung, also das nicht, minutiöse Vorbereitung, aber er muss die Zuversicht haben, dass das gut gehen kann.
Wahrscheinlich sogar eine Mischung aus allem. Ein bisschen Gottvertrauen, ein bisschen Zuversicht, ein bisschen Vertrauen auf die Technik.
Auch das.
Und dass das Team auch eine gute Vorbereitung geleistet hat. Und in der Summe wird dann was Großes draus.
Genau, es gibt dieses schöne lateinische Sprichwort dum spiro spero, also solange ich atme, hoffe ich. Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Beschreibung, weil... ja, also in dem Moment, wo man davon überzeugt ist, und solche Menschen gibt es ja leider, also in dem Moment, in dem man davon überzeugt ist, also die sprichwörtlichen Schwarzseher, da willst du morgens irgendwann nicht mehr aufstehen.
Dann entsteht auch nichts mehr.
Genau.
Und wenn man mal so den Bogen schließt auf das, was in der Geschichte entstanden ist, da glaube ich, wäre meine These ist, ohne Zuversicht in das, dass das, was ich gestalten möchte, was ich kreieren möchte, dass das auch wirklich wird. Ohne diese Zuversicht würde doch wahrscheinlich gar kein Antrieb in der Gesellschaft möglich sein.
Überhaupt nicht, nein. Also das ist, und das ist natürlich auch so gefährlich, wenn Gesellschaften, und das erleben wir ja möglicherweise gerade, wenn Gesellschaften in diese Schwarzstimmung reinkommen, wo alles mies ist, alles. Und deshalb verstehe ich, dass jemand wie Robert Habeck von den Grünen, auch wenn ich das schwierig fand, diesen einfach leeren Begriff Zuversicht so als Wahlslogan runterzunutzen. Aber in Kombination mit, ich glaube, so ungefähr ist der Titel, ich habe es jetzt nicht ganz wörtlich, aber den Bach hinauf eben, also nicht den Bach runter, sondern also zu sagen, dieses Gefühl muss man versuchen, und das können sicher Politiker nicht allein, da sind wir alle gefragt. Also wenn Gesellschaften sich mal so festgraben in diesem Gefühl, das geht eh alles den Bach runter, dann kann auch, glaube ich, nichts Gutes mehr entstehen.
Aber das scheint ja auch politisch in der Tat erkannt worden sein, nicht nur von den Grünen, sondern Lindemann und Merz, die gehen ja auch argumentativ sehr deutlich in die gleiche Richtung. Die sagen, im Sommer muss sich was verändern, mental, stimmungsmäßig. Es muss wieder positiver werden. Zuversichtlicher steckt wahrscheinlich im Kern dahinter.
Genau, und das ist aber halt natürlich eben, also ich komme immer wieder auf diesen Punkt, diese merkwürdige Mischung, ist das jetzt eben ein irrationales Gefühl? Und das ist es sicher eben auch, also dieses Zuversichtlichsein trotz allem.
Kann man sich damit gut fühlen, wenn es ein irrationales Gefühl ist, dass ich sage, ich bin zuversichtlich, ich weiß nicht warum, aber ich bin es.
Ich glaube, das ist der Kern. Also es gibt, ich bin sonst jetzt nicht unbedingt der weltgrößte Kommunisten-Zitiererin, aber der italienische Kommunist Antonio Gramsci, den die italienischen Faschisten ins Gefängnis geworfen haben und der da so krank geworden ist, dass er dann auch relativ bald gestorben ist, der hat in dieser Gefängnis, in dieser Haft den unfassbar, finde ich, klugen Satz notiert, was der Mensch braucht, sei ein Pessimismus des Verstandes und ein Optimismus des Willens. Das ist natürlich ein irrsinnig aufregendes Paradox, weil das irgendwie versucht, beides zu fassen, zu sagen.
Wo hat denn dann der Realismus seinen Platz? Ist das eine Schnittmenge? Ist das die Klammer?
Das ist eine gute Frage, ob der Realismus zum Rationalismus gehört, zu sagen, also realistisch gesehen sieht das alles nicht gut aus. Aber trotzdem verzweifle ich nicht. Und da stellt aber natürlich das kleine Teufelchen gleich die Frage, ja, warum verzweifelst du eigentlich nicht, wenn alles schlimm aussieht?
Vielleicht ist es dann ja auch eine Fragestellung der Wahrnehmung. Wenn wir sagen, naja, realistisch betrachtet sieht das alles nicht gut aus, dann ist es aber wahrscheinlich ja auch so, dass wir uns nur auf gewisse Fakten stützen, die wir gerade vorgekaut, wiederholt bekommen. Aber wir sehen ja auch nicht das ganze Bild und vieles bleibt uns vielleicht auch ewig verborgen, was wir auch gar nicht wirklich erfassen, aber was doch da ist.
Ganz wichtiger Punkt, weil natürlich also bei allem Bemühen und ich würde schon auch sagen, es gibt Leute, die eine Welt nüchterner betrachten und andere, die sie sehr eindimensional, aber machen wir uns nichts vor. Also selbst diejenigen, die für sich in Anspruch nehmen, zu versuchen, ein einigermaßen umfassendes Bild sich von Wirklichkeiten zu verschaffen, auch die, Deren Wahrnehmung ist natürlich gefärbt und geprägt. Und das ist ja, also wenn sich so ein Horizont zu verdüstern beginnt, das kennt jeder, der mal mit Depressionen zu tun hatte, dann kommt da auch kein Lichtstrahl. Also dann sieht man auch nur noch das Schwarze. Und selbst wenn es der strahlendste Sonnentag ist und es Grund gäbe zu sagen, schau mal, so schlimm ist die Welt doch gar nicht, kommt das nicht mehr durch. Deshalb ist das wirklich eine sehr, sehr intelligente und spannende Frage, ob es nicht eigentlich auch ein Gebot der Rationalität, also ob eben gerade diese Zuversicht, die man braucht, um sich auch eine Weltoffenheit zu halten, ob die nicht vielleicht sogar tatsächlich ein Teilgebot eines Realismus ist, weil man sonst anfängt, die Welt auch unrealistisch düster zu sehen. Das ist aber eben alles wahnsinnig ambivalent. Es gibt ein legendäres Beispiel aus der sehr alten Geschichte, also aus der antiken, athenischen. Das ist so eine Standarddeutung über den verheerenden Aspekt von Zuversicht in der Politik oder übertriebenen, dass die Athener sich auf eine katastrophale im Peloponnesischen Krieg Expedition nach Sizilien eingelassen haben. Weil sie fanden, die nehmen wir auch noch mit. Die sind hier irgendwie abtrünnig und das schaffen wir. Und da gab es die besonderen Stimmen, die gesagt haben, Leute, lasst das. Das wird in dem Debakel enden. Und der Athener, zuversichtlich, selbstbewusst, wie er ist, hat gesagt, ey, komm wieder diese Unker, diese Schwarzmaler, nix da. Große Flottenexpedition nach Athen. Das war der Anfang vom Ende der athenischen Demokratie. So, also das ist eine schwierige Gegengeschichte, wo man sagen kann, naja, also es gibt möglicherweise eben dann halt auch doch sowas wie eine gefährliche Zuversicht, die was mit Selbstüberschätzung und falscher Situationseinschätzung, also beides. Wir kommen wieder auf Boris Herrmann und das Weltumsegeln. Also eine Mischung, der muss schon eine realistische Vorstellung auch haben, was er aushält, was so ein Boot aushält. So, und dann gibt es aber eben, glaube ich, immer diesen Rest, und das wird man aber eben nie ganz auflösen können.
gibt es denn charakterliche Eigenschaften, Vorbestimmungen, die jemanden, jetzt lassen wir mal den durchaus auch medizinischen Bereich der Depression weg, aber die jemanden eher zuversichtlich oder eher pessimistisch denken lässt? Also andersrum ausgedrückt, kann man Zuversicht lernen?
Als Lebenspraktikerin und Lebensreflektierende würde ich sagen, doch, natürlich, das geht. Also sicher in Maßen. Also ich will wirklich, also ich kenne in meinem Umfeld Fälle von eben klinischen Depressionen, wo man sagt, da bringt, also das ist vergeblich, da zu sagen, jetzt aber guck mal, es gibt.
Das ist, glaube ich, auch ganz schlimm. Und stell dich nicht
ja,
so
ja,
ein
eben. Das ist das Schlimmste, was man sagen kann, wenn jemand. Aber so der normale, also wo es eben nicht in die klinischen Bereiche geht, da kann man schon, und das kenne ich auch von mir selber, wie ich angedeutet habe. Also ich bin durchaus jetzt auch nicht so ein supersonniges Gemüt. Und sich dann, wenn ich merke, jetzt kommen wieder diese Phasen, wo ich auch wirklich nur noch sehe, hier schlimme Schlagzeile, da klappt nichts, Fahrrad auch noch ein Platten. Also so, wo man den Eindruck hat, die ganze Welt hat sich verschworen. Dann zu sagen, nein, du machst jetzt irgendwas, was dich wieder aufrichtet. Und sei es nur irgendwie dein Lieblingslied hören oder irgendwas machen, dass du dich dann nicht reingräbst. Es gibt ein sehr interessantes Experiment, was sehr grausam ist. Ich weiß nicht, ob man das heute noch machen würde. Das ist aus den 50er Jahren von einem amerikanischen Verhaltensforscher, den genau diese Frage interessiert hat. Und der hat Ratten in ein Wasserbassin geworfen. Und das waren wilde Ratten und die haben nicht lange gestrampelt, sondern sind relativ schnell ertrunken. Und dann gab es eine zweite Testreihe, wo diese Ratten, nachdem die wild gestrampelt haben, so nach 3-4 Minuten raus ins Trockene gesetzt hat. Hat er die am nächsten Tag wieder reingeworfen. Und das Interessante war, die haben stundenlang gestrampelt. Was er so deutet, Kurt Richter heißt der Mann, dass die gewissermaßen Zuversicht gelernt haben, weil sie im Leben mal die Erfahrung gemacht haben, Hilfe kann doch noch kommen. Und das ist natürlich so, also das ist ein sehr, sehr grausames Experiment, dass man irgendwie keiner einzigen hat gewünscht, dass es mit ihr gemacht worden ist. Aber das ist natürlich schon interessant, was dann aber ja die Frage ist, also zum Beispiel, ich weiß es jetzt auch nicht, also alles, was ich darüber gefunden habe, waren das junge Ratten, waren das schon ältere, also wo ja die Frage ist, kann man das eben später im Leben noch lernen? Also wenn man mal die Erfahrung gemacht hat,
da doch, ist doch, Aussicht es auf Rettung. Gibt,
selbst in den schwärzesten Momenten ist Rettung noch möglich? Oder ist das wirklich, und deshalb eben jetzt nicht das Gott, sondern das Urvertrauen, ist das eine Erfahrung, die so stark in der Kindheit geprägt wird? Also wenn Kinder eben permanent eine Erfahrung machen, nee, wenn es mir ganz schlecht geht und ich krank bin und ich schreie und da kümmert, da ist keine Rettung oder eben noch Schlimmeres angetan wird, nicht nur nicht geholfen, sondern schlimmere Dinge, ob da vielleicht was so kaputt gegangen ist in dem Menschen, dass es andererseits, wie gesagt, der Mensch ist, glaube ich, zu den erstaunlichsten Dingen fähig.
Aber auch in die andere Richtung. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es auch Menschen gibt, die sich quasi in diesem Pessimismus geradezu suhlen, die eine Freude daran entwickeln, alles noch negativer zu sehen. Und da muss man nicht weit schauen, wenn man so in manche Bubbles hineinschaut, in den sozialen Medien, wo im Grunde an jedem Punkt wiederholend die gleiche Kritik auch immer noch dramatisierter geäußert wird von den gleichen Menschen. Und da hat man gar keine Chance, oder dann gewinnt man den Eindruck, als gäbe es gar keine Chance, vielleicht auch mal die Perspektive zu wechseln. Da ist also fast schon eine Freude am Untergang da.
Also ich ahne, welches Milieu Sie jetzt meinen. Die verwirrende Tatsache ist aber natürlich auch, dass dieses auf es wird vielleicht nicht ganz so schlimm hinweisen, das war zum Beispiel eine Haltung, die man während der Corona-Pandemie, da kam es von der anderen Seite, auf gar keinen Fall an den Tag. Also es war eine, die ich durchaus gepflegt habe. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich Corona-Leugnerin und Schlimmeres bin, habe ich mir in diesen Jahren mehrfach anhören dürfen. Einzig und allein, weil ich gesagt habe, ich halte es weder für rational noch für lebenspraktisch sinnvoll, sich permanent an diesen Worst-Case-Szenarien. Es ist gut, dass man ein Worst-Case-Szenario kennt, aber dass eine Kommunikation, und das war ja auch Teil von offiziellen Strategien und das haben auch sehr viele Medien gerne mitgespielt, dass der Worst-Case dauerkommuniziert wurde. Und damit haben wir jetzt natürlich ein, das ist gesellschaftlich schon auch ein Problem. Also da gab es eine Gesamterfahrung, die wir gemacht haben, dass auf einmal das Schwarzsehen angeblich der rationale und vorsichtige und erwünschte dass das erwünscht ist. Und jetzt, wenn wir auf andere Felder wie Migration oder irgendwie, erleben wir auf einmal, dass man das Grauen kriegt und sagt, ey Leute, ihr könnt doch, also ihr übertreibt völlig. So schlimm ist das nicht. Also ja, da gibt es Probleme, aber es ist jetzt nicht so verheerend, wie ihr das zeichnet. Und damit sind wir auf einem gefährlichen Terrain zu sagen, also wer darf jetzt, also was sind gute Übertreibungen und was sind böse Übertreibungen? Oder sollten wir insgesamt versuchen, diesen Maximalton des eben permanenten Teufels an die Wand malen, da runterzukommen?
Das beschreibt aber doch eigentlich ganz gut eine Situation, die man auch in den sozialen Medien, da muss ich mich wiederholen, wieder sehr gut wahrnehmen kann. Da geht es fast nur noch um das Polarisieren. Entweder bin ich total dafür oder total dagegen. Die Grautöne dazwischen, die ja eigentlich eher die Realität abbilden, die werden da gar nicht gehört oder wollen nicht gehört werden. Da geht es, sag ich immer, eher ums Etikettieren als um das Argumentieren. Also die Polarisierung der Gesellschaft. Und da stellt sich die Frage, die absolute Zuversicht, ist die gerechtfertigt oder ist es eine Teilzuversicht, dass man sagt, ja, da ist gar nicht so schlecht, wir müssen noch dran arbeiten, aber es ist auch nicht alles so miserabel, wie ihr befürchtet.
Genau, also das ist der eine Punkt, also selbst auf der, also das, was man jetzt mal, und das kann man dann vielleicht, wenn man jetzt so anfangen will, ganz begriffsfein zu werden, sagen, das ist dann vielleicht gar nicht Zuversicht, sondern Optimismus, also man sagt, also dieses Rational, wo man sagt, es ist auch nüchtern betrachtet gar nicht so schlimm, also das kann man dann vielleicht Optimismus nennen. Und dann gibt es dieses, und das ist die, wenn man so will, paradoxe, eben höhere Stufe, das zu sagen, selbst wenn es alles nicht gut aussieht, ist es trotzdem kein Grund, ja, was zu verzweifeln, aggressiv zu werden, dem Leben oder wem auch immer Vorwürfe zu machen. Das ist halt auch der nächste Punkt, Mann. Und also da sind Sie natürlich als Versicherungsunternehmen ja auch direkt nah dran. Also heutzutage, wenn ein Verantwortlicher eben kann diese, also so eine, ach naja, eben, das ist halt noch immer Jotti Jange, mit der Haltung macht man keine Versicherung, vermute ich mal. So, da muss man sehr, sehr genau abwägen.
Ja, wobei man durchaus auch einen anderen Ansatz wählen kann. Du kannst vieles tun, damit es gut geht. Ich nenne mal ein konkretes Beispiel. Das ist für uns mittlerweile auch ein wichtiger Zweig, dass wir nicht nur beispielsweise Policen gegen Unwetterschäden verkaufen, sondern dass wir auch beraten, wie kannst du Resilienzen aufbauen, damit der Schaden bei dir erst gar nicht entsteht.
Aber die Frage ist, und das ist ja nun sicher nicht mehr Ihr Metier, wie verkraftet man, also wie verliert man nicht die Zuversicht oder den Glauben in die Welt oder ins Leben, wenn was Schlimmes passiert ist? Also das ist ja die zweite Dimension von Resilienz oder die innere Resilienz, wenn man so will. Und also das ist sicher nicht also Ihr Metier, aber also ich muss zum Beispiel immer an den Begriff des Leichtsinns. Das ist ja ein ganz interessanter Begriff, weil eigentlich kann man sagen, Leichtsinn, genau das will man doch auch im Leben immer wieder. Dieses Gefühl, dass es eben leicht ist, dass der Sinn leicht ist. Dagegen sind ja auch zum Beispiel Dinge, bestimmte Risikosportarten, sind eben nicht versicherbar, weil man sagt, das ist zu riskant, das ist zu leichtsinnig, das macht man. Also Leichtsinn changiert ja genau zwischen der Verantwortungslosigkeit, also wo man sagt, das sind Risiken, die gehen wir nicht mehr mit. Und gleichzeitig hat man doch, oder zumindest ich, den Eindruck, das ist doch genau das, wo das Leben anfängt zu funkeln.
Na klar.
Wenn man sich den Leichtsinn
Ja,
gibt.
Aber ganz sicher. Also auch dieses einfach mal Mensch sein und einfach mal machen.
Nicht bei jedem Glas Wein sich Natürlich. Auszurechnen, was da alles an Giftstoffen drin ist und so.
Exakt.
Und da habe ich schon den Eindruck, dass wir halt auch in dem Maße, in dem wir immer mehr dank naturwissenschaftlich-medizinischem Fortschritt auch entziffern können, also weil wir einfach ein höheres Bewusstsein davon haben, was Dinge anrichten, habe ich die Befürchtung, dass uns diese Portionen leicht sind, die wir Menschen zum Leben brauchen, halt peu à peu. Also wenn ich die ganze Liste der Dinge, ich bin jetzt Mitte 50, wenn ich anschaue, was alles von den Dingen, die so auf einem ganz schlichten Sinne das Leben heiter machen. Sonne, kriegst du Krebs. Also einfach die Nase in die Sonne halten. Wenn, dann bitte nur mit Lichtschutzfaktor 50. Fahrrad ohne Helm fahren. Katastrophe, geht gar nicht, obwohl man doch so gerne den Fahrtwind um die Ohren frei hat. Also ich brauche jetzt die ganze Reihe von Rauchen über, also alles, das ist ja auch nicht falsch so. Also da ist ja sicher überall auch was dran, selbst wenn manches übertrieben ist.
Es wird manchmal mühsam.
Aber
wir beide sind Generation Golf und wir wissen, was eine unbeschwerte Kindheit bedeutet, dass man auch Süßes isst, wo Farbstoffe drin sind.
Zucker vergessen, Fett, also alles schlimm.
Insofern, Absolut d'accord.
Und da frage ich mich halt, wo sind diejenigen, die sich noch hinstellen und jetzt nicht nur sagen, also ich kann dir Tipps geben, was du machen musst, wenn du möglichst gesund alt werden willst. Die haben wir ja im Augenblick an jeder Ecke.
Aber das ist doch auch mittlerweile ein Geschäftsfeld der Mahner und Warner.
Ja, ja.
Man macht Fernsehen an und überall eine Sendung, wo es heißt, das darfst du nicht essen, weil das ist aus billigem Kram gemacht und da ist Zucker drin. Überraschung, da ist Zucker drin in Zucker oder Schokolade. Aber es wird zum Thema gemacht, es wird dramatisiert, es wird, glaube ich, auch so aufbereitet, dass man vielleicht das Gute will, aber vielleicht auch gerne mal ein bisschen übers Ziel hinausschießen mag, um tatsächlich wieder Alarm zu rufen.
Naja, und das ist halt wirklich, das sind alles Tendenzen, die dem Ausbilden so einer grundsätzlichen Zuversicht natürlich komplett entgegensteuern. Und das ist eine Frage, die ich mir sehr stelle. Also wo sind, ja, also bin ich natürlich selber als Schriftstellerin auch mitgefragt, also welches Genre... Schriftsteller schreiben ja auch lieber über Katastrophen, Dinge, die ganz schlimm enden, genau. Als zu sagen, wer feiert noch das Leben als natürlich was, also der alte Satz von Kästner, Leben ist immer lebensgefährlich, als was Lebensgefährliches und das da aber
immer
auch
tödlich.
Eine gewisse Schönheit liegt. Ich finde das wirklich eine große Frage. Und da kann man sich... Also wenn es, also diese Studien gab, ich meine, die haben wirklich früher in aller Unschuld, wenn sie erkältet waren, noch eine Zigarette geraucht, weil sie dachten, das ist gesund.
Aber gucken wir mal tatsächlich zurück. Wir sind jetzt gerade im Jubiläumsjahr von Zürich. 150 Jahre ist das Unternehmen in Deutschland. Vor 150 Jahren war die Welt gänzlich anders. Ich bin nicht sicher, ob sie tatsächlich weniger komplex war, weniger risikobehaftet. Da waren große Krieger, die da vor der Tür standen.
Zum Beispiel, wenn, also als Frau war das Leben ganz sicher riskanter, weil die Wahrscheinlichkeit, im Kindbett zu sterben, ja, war nicht nur gering, sondern die war ganz immens.
Aber dennoch hatten auch diese Generationen Zuversicht. Auch diese Generationen waren zuversichtlich.
Ich würde ja sagen, mehr als wir.
Erzählen. Warum?
Ich glaube schon, weil die, also ich glaube tatsächlich.
Waren sie weniger satt?
Nein, ich glaube, es ist wirklich, wie gesagt, die hat auch relativ viel Nichtwissen geschützt. Also die interessante Frage ist, wie guckt man, falls es die Menschheit in 100 Jahren noch gibt, um was Zuversichtliches zu sagen, wie guckt die Menschheit...
Das war aber noch ein Falls.
Genau.
Also so richtig zuverlässig.
Also es war noch nicht völlig verzweifelt, nein. Wie gucken die auf uns und sagen, ja, die hatten ja damals überhaupt keine Ahnung von den Risiken des Lebens. Wir haben jetzt überhaupt erst entdeckt, was das macht und das. Also die, eben, also Risiken, ja, also man hatte so ein bisschen empirische Daten, dass wenn einer zu viel trinkt, dass das schlimm endet mit dem, das sah man in der Welt so. Aber eben, also was Tabak an oder Sonne, kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, dass Sonnenstrahlung...
Es sei denn, es schickte sich nicht so.
Genau, oder man hatte Schönheitsideale, genau, wo man dann natürlich sagen kann, ja, da war eine verborgene Rationalität drin, so wie bei manchen religiösen Speisevorschriften, ja, wo man sagt, in Wahrheit waren das schon Ahnungen von sehr rationalen Hygienegeboten. Kann man auch sagen, so diese bleichen, also die Ideale, dass Schönheit bleich ist, dass, da war so eine versteckte Rationalität drin, aber... So, wo ich den Eindruck hatte, da gab es eine, und natürlich, also das war vor 100 Jahren schon auch noch ausgeprägter, also eben wirklich diese Gottergebenheit oder diese letztliche Zuversicht zu sagen, also eine gewisse Bischöfin, die mal mit bisschen viel Alkohol am Steuer gesessen hat, die ja, erinnere ich, wenn ich meine.
Natürlich, wo immer noch diskutiert wird, wer war der Beifahrer.
Genau. Die sagte bei der Pressekonferenz, wo sie dann von allen Ämtern zurückgetreten ist, wenn ich mich recht entsinne, den großartigen Satz, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und das ist natürlich der ultimative, also ich sage es jetzt sehr polemisch, der Satz macht sie arbeitslos. Weil einer, der sehr konsequent mit dieser Haltung durchs Leben geht, dass er nicht tiefer fallen kann als in Gottes Hand, der schließt keine Versicherungen ab. Der ist existenziell versichert. Und das ist uns natürlich mehr und mehr im Maße, in dem halt auch die Religion. Und das ist so eine der ganz großen Fragen, die mich seit Jahren in meinen Büchern und auch in Essays immer wieder interessieren. Ich glaube ja nicht, dass das menschliche Bedürfnis nach dieser Form von einem existenziellen versichert oder gehalten sein, dass das weg ist. Das wandert So, also das richtet sich zum Beispiel heute eben ganz massiv. Also ich meine, es ist erstaunlich, was Wissenschaft und Technologie alles kann heutzutage. Aber manchmal ist es halt auch völlig überzogen, was die Erwartungen, also wo es dann wirklich Heilserwartungen werden und nicht mehr zweckrationale, nüchtern eingeschätzte sagen, ja, also für das Problem können die was machen. Und es ist ja auch staunenswert. Also wenn ein Zeitreisender in unsere Gegenwart kommt und mitkriegt, was wir heute, oder was heißt wir, also was die Medizin alles heilen kann mittlerweile, welche Krankheiten bekämpft, also der würde wirklich sagen, aha, das ist ein Wunder. So. Deshalb ist das ja nicht abwegig, dass man anfängt oder manche Menschen anfangen, da dann tatsächlich regelrechte Heilserwartungen zu projizieren. Und ich glaube aber, der Rest, den wir nicht in den Griff kriegen, also solange wir irgendwie Menschen bleiben, keine Ahnung, was passiert, falls wir alle irgendwie Androiden werden oder so. Aber solange wir nicht durchkonstruiert werden von einem menschlichen Konstrukteur, der so ungefähr, die Frage ist, ob er dann noch weiß, was er konstruiert hat, wenn es so komplex wird. Schwierige philosophische Frage. Aber also solange wir ganz banal gesagt keine Maschinen sind, wird es immer diesen Rest geben. Und um den zu verkraften, braucht man eben, fürchte ich, diese existenzielle Zuversicht. Und also ich glaube tatsächlich, dass man die mit wirklich auch kleinen Dingen des Alltags, also diese, das hat auch was mit Selbstdisziplin zu tun. Also von dem österreichischen Philosophen Karl Popper, den die Nazis verjagt haben, der im Exil war, von dem stammt der so preußisch schnarrend klingende Satz, Optimismus ist Pflicht. Das war wirklich kein schnarrender Preuße, das ganze Gegenteil. Und der Mann war durchaus ein liberaler Rationalist, also der jetzt nichts, also es war jetzt kein so, weil so die Ikonen der Zuversicht, jemand wie Dietrich Bonhoeffer, der Theologe, den die Nazis ins KZ geworfen haben und umgebracht haben, der sehr, sehr ergreifende Briefe zum Thema Zuversicht, trotz allem, obwohl er in einem KZ sitzt, geschrieben hat. Also sowas war der Popper nicht. Und trotzdem sagt er so einen Satz wie Optimismus ist Pflicht. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Satz, den man sich einfach jeden Morgen, wenn man aufsteht, und wieder denkt, oh Gott, diese Welt, dem man sich in die Birne bimsen muss und sagen soll, jawohl, jetzt nicht wieder nur denken, oh Gott, sondern, und da wirklich, ich glaube auch, also ich bin jetzt keine Beraterin für so lebenspraktische Sachen, aber wirklich sich auch zu zwingen, also zu gucken, dass man das durchbricht, diese Suhlerei. Und dann halt auch wirklich mal einen Tag, also ich will jetzt keinen Eskapismus predigen, aber wirklich mal zu sagen, okay, ich merke, heute geht es mir eh schlecht. Dann lasse ich aber diese ganzen Medien jetzt nicht auch noch eine Stunde Horrormeldung scrollen. Ja. Das ist eine ganz schlechte Idee, wenn man merkt, mir geht es heute gerade eh nicht gut.
Optimismus ist Pflicht. Frau Dorn, ich glaube, ein besseres Schlusswort kriegen wir für unseren Podcast gar nicht hin. Ganz herzlichen Dank dafür. War super interessant. Wir hätten noch ewig weiterreden können, denn das Thema, glaube ich, hat so viele Facetten. Aber für den Moment ganz, ganz herzlichen Dank. War sehr spannend und ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwann mal weiterführen können.
Sehr gern und ich bedanke mich für die Einladung.
Vielen Dank.
Dies war eine Love2Becomes-Produktion der Zürich-Gruppe Deutschland. Am Mikrofon Bernd Engelin, Technik Johannes van Hamme und Jana Schirnig.